Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Also wir sind hier im Büro von Walter Thurnherr, vom Bundeskanzler von der Schweiz. Das Büro, würde ich sagen, ist mittelrepräsentativ. Hast du können auswählen eigentlich?
Nein, das war immer das Kanzlerbüro gewesen. Und wieso findest du es nur mittelrepräsentativ? Ich finde es sehr repräsentativ.
Ja, ist es. Aber man würde sagen, also wenn man jetzt sagen wir mal, in eine kantonale Verwaltung geht und dort so einen Dienstchef sieht, hat er etwas gleich Grosses.
Siehst du nur, wie bescheiden wir leben.
Ich hätte jetzt etwas, so noch, etwas Goldiges erwartet oder so, aber...
Ja, wir haben schon so Blumen die Sofas, aber die haben jetzt rausgeräumt.
Extra für jetzt?
Ja, extra für dich.
Also, Walti, wir kennen uns ja schon ein Weile und darum duzen wir uns. Ist das dir recht, oder?
Ja, gut, halt.
Es wirkt wirklich nicht sehr enthusiastisch, aber wir können es auch noch ändern.
Nein, ist gut.
Gut, also wir duzen uns. Jetzt, du bist Bundeskanzler. Das ist ja so ein sehr klangvoller Name, wo man nicht unbedingt viele Leute, behaupte ich jetzt mal, mit der Schweiz verbindet. Sondern man denkt, Bundeskanzler, denkt man gerade an Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Wie ist das eigentlich, wenn du in Deutschland bist und du sagst, wenn du musst den Beruf angeben, du sagst Bundeskanzler, wie reagieren die Deutschen?
Habe ich es noch nie ausprobiert. Aber was mir schon passiert ist, wenn irgendetwas passiert, zum Beispiel in Katalonien oder wenn irgendein Türke ein Problem hat auf unserem Bundesplatz, dann meinen die Türken oder die Spanier, ich sage so etwas Ähnliches wie Angela Merkel in Deutschland, da komme ich auch extrem viele Mails über. So, ich soll jetzt da irgendetwas entscheiden. Oder jetzt haben wir gerade vorgestern ein Mädchen aus Sibirien geschrieben, how do you rule Switzerland? Da muss ich auch zurückschreiben. Oh. Ja. Aber es ist nicht genau das Gleiche. Obwohl ich sage natürlich etwa die bei Vortrag, sage ich weiss schon, Bundeskanzler ist die Funktion nicht so ganz klar. Aber man kann sich bei meiner Amtskollegin in Deutschland auf der Website erkundigen, die hat das sehr gut erklärt. Das glaube jetzt nicht alle, aber es ist schon nicht ganz gleich.
Aber hat es dann nicht manchmal so ein bisschen, lockt es dich nicht dann manchmal so ein bisschen sagen, du hättest Macht und du sagst eigentlich da, du hast es noch nie missbraucht, ein bisschen.
Nein, eigentlich. Klang vom Wort. In der Schweiz jetzt eben den Dings nicht. In der Schweiz ist es so, was ist das da? Wieso ist der auf dem Bundesratsfoto? Das ist eh nicht so. Was ist das für ein Giggle da?
Ist übrigens ein gutes neues Bundesratsfoto. Das finde ich sehr gut gemacht.
Das von der Doris Leuthard? Das
ja,
schwarz.
Das ganz neue. Ja.
Ja. Also das jetzt neu ist, ist mit dem Gassis noch...
Ja, das mit dem Gassis, ja. Das finde ich. Ja, ja. Genau. Ist sehr gut gemacht. Ja, eben, du musst immer ein bisschen... Gut, dann kommt so das Klischee. Ich weiss, das musst du immer wieder beantworten und zurechtstellen wieder, dass man sagt, du bist der 8. Bundesrat. Was sagst du denen, die fragen, was sagen, sind ihr der 8. Bundesrat?
Ja, das meint man ja mit der so implizit, meint man, es sagen nicht 7, sondern es sagen 8. Und das stimmt natürlich nicht. Der Bundeskanzler hat natürlich einen Einfluss, er hat ein Mitspracherecht per Gesetz her, aber er darf nicht abstimmen. Und in dem Sinne ist es eben auch nicht der 8. Bundesrat und er ist auch nicht Teil von dem Kollegium, insofern, dass es verantwortet, dass er nicht muss Verantwortung übernehmen muss für die Entscheidung vom Bundesrat, weil er entscheidet nicht mit. Aber der Bundeskanzler tut natürlich etwa die Fragen stellen oder Hinweise machen. Was ich jetzt selten mache oder eigentlich nicht mache, sind einfach jetzt mal meine politische Präferenz äußern, sondern ich mache eher so Hinweise, aber das gibt ein Problem, weil im Parlament haben wir schon das gesagt, oder da könnte man auch das machen, oder eine Idee wäre auch das, oder Entschuldigung, aber das widerspricht sich gegenüber dem. Oder?
Also du kannst also die Debatte schon ein bisschen strukturieren im Bundesrat?
Nein, strukturieren nicht, aber ich kann mich beteiligen, ich tue schon etwas sagen, etwa dir.
Also du sagst manchmal auch, wenn jetzt jemand etwas gesagt hat, was du nicht so gut findest, das sagst du dann?
Ja, ja, aber es muss man natürlich auch können begründen, kannst nicht auch sagen, du... Oder sie, wir sind ja per se im Bundesrat, sie, das finde ich jetzt nicht so gut. Das sagst du in der Regel nicht.
Ja, also ihr seid per se, aber nur, glaube ich, an den Sitzungen, oder? Wenn ihr rausgeht, schiffen, dann sagt ihr euch du.
Also in der Pause oder vorher oder nachher ist man wieder per du, aber während der Sitzung, es gibt auch gewisse, es ist gar nicht so schlecht, musst du mal achten, wenn das Gespräch ist und du bist auf sie, dann hast du einfach so ein bisschen, sonst sagst du halt über die du. So, das heißt nicht, wenn du per se bist. Das
ich finde es auch gar nicht etwas Schlechtes. Ich will mich auch gar nicht irgendwie darüber ausladen. Oder so. Nein, aber es ist einfach interessant, dass man dann so switchen kann. Ja. Das funktioniert immer. Das
passiert übrigens auch in den parlamentarischen Kommissionen. Gesehen. Die tut sich dann auch nicht einfach so. Das ist noch jemand, wenn du auf Sitzungsmodus umschaltest, gibt es im Ganzen auch einen offiziellen Charakter. Und dann wird man auch mit dem Titel angeredet. Frau Bundespräsidentin, Herr Bundeskanzler. Das gibt auch gewisse...
Du heisst dort Herr Bundeskanzler?
Ja, sagt Le Chancelier oder der Bundeskanzler hat... Das.
Und Präsidentin, also Frau Bundespräsidentin, ja, Frau Bundespräsidentin jetzt gerade im Moment.
Vizepräsident.
Ja. Ja. Und die anderen, Herr Bundesrat.
Ja, oder dann sagt man jemanden den Namen. So wie Herr Bers jetzt gerade gesagt hat, oder jetzt, Bers ist jetzt der Vizepräsident, wie Herr Palmer es gerade gesagt hat, so, dann würde man den Namen sagen. Mhm.
Gibt es eigentlich wirklich harte Debatten?
Ja, nicht immer. Aber es gibt schon etwa die Sachen, wo es, man meint, wie man sagt, so Wohlfühl und so, aber es ist bei gewissen Themen... Oder man muss sich vorstellen, die Bundesratsgeschäfte, das sind ziemlich viele. Das sind vielleicht etwa 120 pro Sitzung. Und die sind mit Farben voneinander getrennt. Es gibt die Orangen, die Blauen, die Grünen, die Weißen. Die
haben aber keine politische Bedeutung.
Die Orangen sind die unproblematischen, sind darum CVP. Nein, das, sind, nein, das ist eine Tradition. Das haben wir so einfach
eingeführt. Hast du schon mal geoutet als CVP?
Was du ja schon gewusst hast. Was
ich gewusst habe, natürlich. Da kommen wir später noch drauf.
Also, die Orangen sind die unproblematischen. Die Weißen, das sind die umstrittenen. Die haben schon vorher in der Konsultation Differenzen ergeben. Und da gibt es schon noch recht zähe Debatten. Eigentlich sehr sachliche, sehr zum Punkt, aber trotzdem hartnäckig. Da kann es dann anderthalb Stunden gehen für ein Geschäft. Also das gibt es dann schon etwas. Es
ist wie lange geht eine gesamte Sitzung in der Regel?
Morgen
um 9 Uhr. Ist das immer noch Mittwoch? Oder wann?
Mittwoch wäre die Zeit, wo es keine Session hat, und Freitag, wenn es Session ist. Und es geht immer etwa um 9 Uhr an, manchmal um 8 Uhr, meistens um 9 Uhr, und hört etwa um 12:30 auf. Das ist so das Übliche. Wenn wir nicht eine Klausur haben, Klausursitzungen sind dann am Nachmittag noch dazu her, für ein spezifisches Thema, dann tut man 2-3 Stunden an einem Thema rumknetschen.
Was heisst denn Klausur? Kommt da jemand, noch ein Spezialist dazu, der sich bei dem Thema besonders gut auskennt?
Ja, da kommt einer vorher her und sagt so ein bisschen, wie die Ausgangslage ist. Die Diskussion findet dann wieder getrennt statt. Aber der erste Input oder Fragen kann man dem Experten stellen oder mehreren Experten. Und dann geht er wieder und nachher ist wieder der Bundesrat als Satz, wo der wieder diskutiert und entscheidet.
Und deine Aufgabe ist dort, du machst schon Traktandenlisten, oder? Du machst sie zusammen mit, dem mit der Präsidentin oder dem Präsidenten.
Also bei uns kann es einen Haufen Aufgaben, aber eine von den zentralen ist die Vorbereitung der Bundesratssitzungen. Und ja, da gehört dazu Traktandierung, also überhaupt das Aufgleisen von der ganzen Bundesratssitzung. Wir sind auch die, die Weisungen auslösen, wie man überhaupt das muss machen, die Bundesratsgeschäfte. Und wir tun die Sachen auch vorbereiten mit dem Departement. Und dann tut die Bundespräsidentin jetzt in dem Fall die Sitzung leiten. Aber wir tun das mit ihr vorbesprechen. Eben gerade so die heiklen Geschäfte. Es läuft sehr viel vor der Bundesratssitzung, weil eine Sitzung mit so vielen Geschäften kannst du nicht einfach in 3 Stunden durchziehen. Da musst du sehr viel auf jedem einzelnen Geschäft recht viel schon vorbereiten. Und das machen wir eigentlich mit der Bundespräsidentin zusammen. Der Bundeskanzler hat allerdings, im Gegensatz zu anderen Kanzleien in anderen Staaten, ist das nicht ein Präsidialstab. Es ist eigentlich der Stab vom Gesamtbundesrat. Also für einzelne Geschäfte bin ich auch mit einzelnen Bundesräten zusammen. Wie machen wir das am besten? Wie kommt man da am besten für sich? Oder was wäre da noch ein Kompromissvorschlag? Also es ist nicht nur das Präsidium, sondern es ist ja mit jedem, mit der Bundeskanzler ist eigentlich für alle da, nicht nur für den Bundespräsidenten.
Aber wer ist der Chef oder die Chefin?
Das ist schon der Bundespräsident.
Schon. Ja. Mhm. Da hast du eigentlich in dem Jahr noch relativ Glück gehabt. Das ist ja dein erste Jahr.
Zweiter.
Als, wann bist du gewählt worden?
Im 15.
Ah, im 15.
Also im Dezember 15, im 16. Ja. Bin ich Bundeskanzler, da war der Schneider Ammann Bundespräsident gewesen. Und jetzt Doris Leuthardt.
Dann hast du nicht von Anfang an Glück gehabt, sondern erst jetzt richtig
Glück gehabt. Dann hast du schon am Anfang an Glück gehabt.
Ja, ja, klar. Ich weiß ja nur, ich weiss nicht, auf was du jetzt anspielst. Ich bin ja nur darauf an, dass Doris Leuthardt und du ja wirklich ein Dreamteam immer gewesen sind. Auch noch bei dem Departement, wo du Generalsekretär gewesen bist. Zuerst, glaube ich, im Wirtschaftsministerium.
Ja,
UWEC. Und ihr geht einfach gut zusammen, oder? Ich nehme an, dass da muss man... Da, kommt man effizienter vorwärts, wenn man das hat?
Ja, das ist schon so. Also wir haben beide, nehmen es nicht so bierernst immer und sind sehr zügig und haben Haufen Ansichten, die sich decken. Aber sind auch etwa in der gleichen Temperatur, von wenn man jetzt jemanden, muss jemanden entscheiden, wenn man es Fürsche machen und so, das hat sich ein bisschen eingespielt, kennen einander schon sehr lange. Von dem her ist es schon gut. Mhm.
Ja, Humor hat Doris Leuthard, das weiss ich ja selber auch. Ich habe ja kürzlich als Harry Hasler mit ihr im offenen Stingray an einer Veranstaltung angefahren. Und das kann man eigentlich, ich kann mir da eigentlich nur Doris Leuthard vorstellen aus dem Bundesrat, was etwas mitmacht.
Sie ist mitgefahren?
Sie ist mitgefahren. Das ist, wo der Peter Spuhler einen neuen Zug präsentiert hat, sind wir dort angefahren. Und immer wenn der Peter Spuhler etwas Neues macht, will er den Harry Hasler dabei haben, weil der passt so wie eine Faust aufs Auge dann zu einem Zug. Aha. Oder als passionierten
Auto. Und du meinst, sie hat als einziges Gottvertrauen gehabt, um mit dir ins Auto einsteigen?
Das hat sie ja. Also sie hat mich vorher gefragt, du, kann man das machen als Bundespräsident?
Kannst du überhaupt?
Dann habe ich gesagt, ja natürlich. Also das Unanständige sage ich nur zu der Moderatorin, nicht zu der Bundespräsidentin dann. Und dann haben wir dann das gemacht und es ist, weil sie hat ja gesagt, ihr Umfeld hat dann eher abgeraten gehabt, aber weil es dann so gut geworden ist, ist dann wahrscheinlich auch das Umfeld dann nachher auch von Anfang an dafür gewesen. Aber eben, wir sind ja noch ein bisschen stehen geblieben, noch beim Bundesrat. Du bist ja nicht ein bisschen Coach zum Teil
also vom Bundesrat? Also von gewissen Geschäften, sagen wir. Also, oder ich bin jetzt in drei Departementen gewesen, kenne natürlich ein bisschen die Verwaltung nach so langer Zeit. Und dann kann man schon den einen oder anderen Tipp geben. Aber letztlich ist es klar, da muss jeder Bundesrat muss selber auch ein bisschen die Verantwortung übernehmen, was er jetzt macht. Aber in dem Sinn kann man schon jemandem mal sagen, also mach doch zuerst noch ein Aussprachepapier oder da könnte man jetzt noch mit dem Departementschef reden. Und das ist eigentlich die Aufgabe vom Bundeskanzler, weil er so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen Verwaltung und Bundesrat oder zwischen Parlament und Bundesrat, wo eigentlich auch sollte wissen, wo das jetzt gerade ansteht oder was jetzt so ein bisschen ein Detail könnte sein, wo das Ganze noch zum Kippen bringt, oder was noch könnte eine Schwierigkeit sein, und dann tut man das dem sagen. Einfach auch, dass, damit das Geschäft effektiv nachher durchkommt.
Gibt es denn auch einzelne Bundesräte oder Bundesrätinnen, die mal Rat suchen, die mal kommen oder
etwas
fragen
gibt's,
und sagen, erklär mir mal, oder,
ja, das gibt's sehr,
oder was soll ich da machen, oder so?
Ja, das ist eigentlich auch, das ist genau die Aufgabe, dass der eine Kunde sagt, du kennst das Dossier noch von früher, oder wie ist jetzt das gewesen? Was haben wir jetzt entschieden im Bundesrat? Oder was meinst du, was könnte man da machen? Und das passiert schon etwa. Und das ist genau so, wie es sein sollte. Mhm.
Ich meine, darum bist du ja eigentlich ziemlich ideal für diesen Job, weil du bist ja brillant gewählt worden. Das mag mich ja noch erinnern. Es ist ja so, ich war ja fast gerührt gewesen, muss ich ja sagen. Oder?
Ja.
Mit einer unglaublich guten Stimmenzahl. Und du hast dich bedankt und hast einfach gesagt, hast glaub einfach gesagt, du wärst der Mühe gegeben.
Ja.
Das ist der kürzeste Acceptance Speech, den ich je gehört habe, und irgendwie auch der gültigste.
Ja, er hat und gibt sich Mühe.
Ja,
ich habe das schon ein bisschen gestohlen. 230 Stimmen von 246 und das sind nicht alle die gewesen. Aber ich bin jetzt noch am herausfinden, welche die 16 waren, sind, die nicht gestimmt. Da muss ich noch schauen.
Ja, du wirst ja deine Mittel haben, um das herauszufinden. Ja, oder? Du hast ja das, weißt
also eigentlich mit so, NSA jetzt Kontakt.
Hast du gewisse geheimdienstliche Instrumente in der Hand?
Das hat mir einfach noch ein bisschen gestochen, die 16.
Ja, klar, ja. Das finden wir noch raus. Ja. Du wirst sie ja dann auch noch, veröffentlichen, die Listen, oder?
Ja, das ist...
Hast du gewisse Verdacht?
Ehrlich gesagt, nein. Persönlich bin ich von 246 ausgegangen. Jetzt bin ich jetzt gerade ein bisschen... Aber sie sagen das einem ja nicht.
Ja,
das ist ja wie bei der Bundesratswahl. Die eventuell würden ihre Kandidaten würden ihre Stimmen zusammenzählen vor der Wahl, haben sie meistens die Wahl schon gewonnen. Dann würden sie es doch nicht.
Wieso ist das eigentlich nicht öffentlich, die Abstimmung? Wieso? Ich meine, man wählt ja die einzelnen Leute, die einzelnen Parlamentarier, und man will doch als Stimmbürger oder Stimmbürgerin oder Wählerin und Wähler, will man doch auch wissen, was macht der Einzelne, den ich gewählt habe, eigentlich bei dem Sachgeschäft?
Ja, es gibt auch gewisse, die es sagen. Es hat ja schon einige, die es fotografiert haben. Aber in der Regel ist es keine schlechte Sache, wenn einer für sich selber entscheiden und keinen wählen kann.
Wieso?
Das ist ja bei deinen Abstimmungen.
Also,
du hast ja nicht all deine Abstimmungen, deine Bulletin, die du gehst, abstimmen nachher ins Internet hängen.
Das ist aber ein Unterschied. Ich bin nur mir selber verantwortlich. Aber so ein Parlamentarier ist der Wähler verantwortlich. Ich finde, das müsste doch
transparent sein. Ja, aber du bist deinen Fans verantwortlich. Die können doch auch sagen, ja, ich will wissen, ich finde das so gut, ich zahle so viele Subventionen
als Casino.
Ich will jetzt wissen, was der Victor Giacomo stimmt. Das ist doch ein Linken.
Ja, ich habe nichts zu verbergen. Ich sage schon, was ich abstimme. Habe ich vorher Linken gehört?
Du bist doch nicht ein Linker.
Ja, ich habe den Ruf, ein Linker zu sein. Und ich bin in den Anfragen bin ich ein Linker, das stimmt. Es gibt andere Fragen, wo ich sehr ein Liberaler bin.
Aber nicht SVP.
Nicht SVP, nein, das kann man, glaube ich, sagen. Ich habe ein paar gute Bekannte aus der SVP, wo ich immer freundschaftlich da streite mit ihnen, aber nein, das ist nicht meine Partei. Deine ist ja CVP.
Yes.
Bist du schon immer bei der CVP gewesen oder hast du irgendwann im Laufe deiner Karriere dich entschlossen, dieser Partei dich zuzuwenden, oder bist du eigentlich zu tiefsten religiösen Mensch und hast gefunden, das ist die Partei, die ich will?
Nein. Aber nein, ich bin kein religiös. Aber es hat, oder die CVP, wie auch andere Parteien, haben ja früher alle nur die Möglichkeiten gehabt, wo du in Gemeinde, in einer Gemeindepartei gewesen bist und nachher Kanton vielleicht. Und ich war ja im EDA, ich war viel im Ausland. Und 2007 hat die CVP die sogenannte Direktmitgliedschaft eingeführt. Das ist also, du musst nicht irgendwie in einer Gemeinde in einer Parteimitglied sein. Und von dem Moment an, wo es das gemacht hat, und du kannst einfach direkt Mitglied sein von der CVP, ohne da den ganzen regionalen Kuchen, dann war es für mich auch möglich gewesen, oder respektive dann habe ich das gemacht.
Du bist ja Physiker, glaube ich.
Ja, theoretische Physiker. Also theoretische auf Ausbildung.
Ja, genau. In der ETH.
Ja.
Hast du studiert, hast abgeschlossen.
Ja, ja.
Und wie kommt ein Physiker dann irgendwie dazu, in diplomatischen Dienst zu gehen?
Ja, da sind so verschiedene Gründe. Ich bin nach der ETH nachher an der Uni Bern, mathematisches Seminar. Und dann nachher hat es den Plakat gehabt. Es hat einfach so Plakat gehabt. Auch dieses Jahr findet die Diplomatenaufnahmeprüfung statt.
Oh, I want you.
Ja, so mehr
for
oder weniger.
US Army. Ja, du bist an einem Plakat vorbei und hast
dann mit dem Kollegen zusammen gesagt. Und, oder man muss wissen, theoretisch ist unglaublich spannend, aber auch ein bisschen asozial. Du hast ja nicht so viele Leute, die über theoretische Physik reden kannst. Also, sie kannst schon, aber die Säcke in der Regel weg nach drei Minuten.
Ja, außer du kannst es zwar relativ unterhaltsam, kannst das mal. Du hast mir ja letzte, ich glaube, am gleichen Tisch, da hast du mir so eine wahnsinnig gute, was du mir erklärt hast, was? Wo du Zahlen, irgendeine Zahlenkombination, wo man immer wieder zu der gleichen Zahl zurückkommt nachher. Was war das gewesen?
Irgend so eine Reihe, wo man immer wieder auf Eis kommt.
Genau.
Musst mal 3
genau.
Minus 1 und wenn es ungerade ist und sonst, wenn es gerade ist, geteilt durch 2. Und du landest immer bei 1.
Genau. Und wie heisst das? Es hat einen gewissen Namen. Du hast mir das hier erklärt. Ich habe es hier mal versucht zu merken. Und gedacht, oh,
es ist einfach ein Problem von denen, wo man nicht weiss, warum das, respektive man hat noch keinen Beweis gefunden, warum das so ist.
Also das hätte noch bewiesen werden können und du hast aber dann...
Ich habe auf dich gesetzt, aber Gott, nein.
Weißt du was? Ich glaube, ich bin auf dem Niveau von Primarschule beim Rechnen.
Das waren einfach schlechte Lehrer gewesen. Es hat so viele schlechte Mathematik.
Schön, dass du das so sagst. Das beruhigt
mich. Du hättest eigentlich ein Talent.
Ja.
Du bist ja schließlich im Casino Winterthur. Du musst dein Budget immer zusammenrechnen. Du
weißt das ist richtig. Wobei, da habe ich ein andere, die es noch ein besser können als ich. Ich bin dort der Grüße August. Ich bin dort praktisch der Bundespräsident. Oder? ich dann die Leute begrüßen und meinen Namen zur Verfügung stellen. Ja. Nein, ich mache natürlich schon ein bisschen mehr. Und ich kann, eben wie gesagt, was ich ja immer sage, ist, Casino Theater AG, das ist die einzige AG, die offen zugibt, dass an ihrer Spitze ein Komiker steht.
Aha,
gibt's bei anderen AGs auch, die tun es nicht kommunizieren. Aha, übrigens, die Uhr, die wir jetzt da gerade gehört haben, das ist eines von diesen Teilen da in dem Büro, die sehr repräsentativ wirkt. Die sieht so aus, wenn sie aus den 50er, 40er Jahren noch wäre.
Oder noch früher. Noch früher 20er Jahre.
Ist die?
Ja. Ich habe nichts ausgesucht. Es ist einfach so. Er erinnert mich an meine Großmutter.
Das ist Bundeskanzleruhr.
Ja, und die ist eben auch gut. Du musst nicht immer auf die Uhr schauen, wenn du jemanden gegenüber dir hast. Und es ist, du weißt genau, um 10 Uhr musst du gehen. Und dann kannst du nicht um 15 Uhr auf die Uhr schauen und sagen, sondern du hörst da hinten. Und wenn es 15 Uhr ist, schlägt es 3 Mal.
Ja. Das mit dem auf die Uhr schauen, das ist sowieso tricky. Ich mache ja das manchmal so, wenn du redest mit jemandem und du weißt, du sollst auf deine Armbanduhr schauen. Hast du auch so einen Trick? Ich tue sie vorher freilegen. Okay. Weißt du? Und dann rede ich so weit und du hast schnell einen Blick runter und dann weißt du genau, wie viel Zeit das ist.
Ah.
Einfach, du darfst einfach nicht den Arm strecken und die Uhr für den Holen drauf schauen. Das geht einfach nicht so
gut. Du wärst gut im Bundeshaus. Aber ich habe nicht einmal eine Armbanduhr, siehst du?
Keine?
Nein.
Wie machst du denn da dein Zeitmanagement?
Hast du ja ein Handy oder hast du Leute, die immer sagen, du bist zu spät oder hast eben die Uhr dahinter?
Und das ist die nette Frau, die vorher reinkommt und uns da den grünen Tee gebracht hat. Die sagt dir auch, Herr Turnherr, es wäre, glaube ich, Zeit.
Je trop tard, vas-y.
Genau, es wäre Zeit zum Heiko.
Ja. Ja, selbst sagt sie nicht, aber an Sitzungen, ja.
Also, wir sind immer noch ein bisschen beim Physiker.
Ja, den habe ich.
Gibt es eine Physik von der Macht oder gibt es eine Physik von der Exekutive?
Nein. Wärmelehre vielleicht könnte es ein bisschen zu viel Druckmangel oder ein bisschen zu viel braunsche Bewegung, aber es gibt, das ist, Mathematik kannst du, also mindestens da, wo du an der ETH Mathematik lernst, kannst du da nicht mehr brauchen. Aber du lernst natürlich an der ETH, lernst natürlich schon ein bisschen schneller denken. Das ist schon noch gut. Oder zum Beispiel nicht glauben, was der sagt, der davor steht. Das ist etwas, was du an der ETH ziemlich schnell lernen musst.
Faktenbasiert.
Ja, oder einfach ein Misstrauen, also ein bisschen der aufklärerische Gedanke. Warum soll das stimmen, was der da vorne sagt? Du machst mal einen Test. Stimmt das wirklich? Oder in der Mathematik gibt es so einen Reflex, wo du einfach mal alles mit Null einsetzt. Ob das überhaupt stimmt, was der sagt, wenn du überall Parameter mit Null füllst. Und so Sachen lernst du einfach. Ein bisschen misstrauisch sein oder schnell denken, wieso stimmt das überhaupt? Und das ist eigentlich noch gut. Aber sonst kannst du da nicht Quantenfeldtheorie brauchen, da im Bundesratssitzungen.
Aber die Haltung, die kommt auch ein bisschen raus bei deinen Reden, zum Beispiel, die du gehalten hast, wenn du sagst, du zeichnest immer ein sehr exakt, gutes, positives, zu Recht Bild von dem Land, wie das funktioniert und so. Es ist, man sieht dann, da ist einer dahinter, der das Land sehr gern hat, aber einfach ohne Pathos und ohne grosse...
Das hast du gesehen in meinen Reden?
Ja, du hast ja zum Beispiel deine 1. August-Rede in diesem Jahr.
Rütli.
Genau. Die ist ja sehr gut angekommen. Erstens mal ist sie ja sehr unterhaltsam natürlich. Hast du jetzt
schon mal einen Kaffee
nachgelesen? So. Wobei, vorher hast du gesagt, Kaffee gibt es nicht, es gibt Grüntee, aber irgendwie scheint jetzt eine Stufe höher.
Kannst du auch noch einen Schnaps haben?
Schnaps. Haben die das da?
Ja,
das
im Büro? Ja, so Flaschen bekommen.
Beim Bundeskanzler im Büro stehen Schnapsflaschen.
Ja. Also echte.
Ja. Nein, los. Das ist mir aufgefallen. Du bist ein misstrauischer Mensch. Ist klar, der Wissenschaftler ist immer misstrauisch. Denkt eben, stimmt das, was der vorne sagt? Ich will das überprüfen. Und du hast bei einer anderen Rede, das ist, glaube ich, irgendwie vor Medienleuten, da hast du das Wort selber so in den Vordergrund gestellt. Weil das, glaube ich, von deinen Kindern auskommt, oder? Weil
Medienpreis
das war selber machen, genau. Und du hast dann das zum Anlass genommen, um den Leuten zu sagen, man muss selber denken, selber herausfinden, selber überprüfen.
Ja, das ist eine sehr grosse Tugend, die auch eine schweizerische Tugend ist. Glaubst nicht einfach alles, nur weil es jetzt einer sagt, der ein höher oben dran steht oder ein paar Nudeln mehr hat am Jacquette im Militär, sondern denkst ja, ist ein bisschen Laferi da oben, oder so. Und das selber überlegen, das selber denken. Bei Newton hat es geheißen, doubt and don't believe without an experiment. Und das ist etwas, was ganz tief innen ist eigentlich in vielen Leuten. Und das macht auch die Schweizer ein bisschen aus. So, irgendwie so ein bisschen
an. Ist das wirklich typisch Schweizer?
Ja, ich finde schon. Wenn du in Deutschland irgend so etwas mit einer gewissen Autorität sagst, dann sagen die Leute, ja, das ist ein Experte. Mhm. Und in der Schweiz sagt man, das ist ein bisschen Laferi.
Mhm. Ja gut, die Experten kommen dann dort in Deutschland auch gut her, oder? Was dort dort haben, die haben ein eigenes Auto, die haben einen eigenen Chauffeur, die haben eigentlich sehr viel mehr so Machtgepränge, oder? Ich meine, deine Amtsschwester in Deutschland.
Meine Amtskollegin.
Ich hoffe, ich habe das, das ist jetzt sehr blöd gesagt, deine Amtskollegin in Deutschland. Ich meine, wenn die auftritt, das ist ein Auftritt,
oder? Die. Aber wir in der Schweiz habe ich schon das Gefühl, du musst schon können begründen, was du sagst. Du glaubst nicht einfach automatisch, nur weil das eine Autorität, schnell mal fangen die Leute an, das hinterfragen. Und das ist eigentlich ein guter Zug. Aber es ist einfach etwas, was ich dir gesagt habe, bei den Journalisten ein bisschen, weil die Journalisten ja auch manchmal ein bisschen gar nicht hintereinander abzuschreiben. Und es gibt ein ganz interessantes Experiment, das, glaube ich, Fatzen mal gemacht haben. Die haben auf die gleichen Themen haben es Journalisten angesetzt, die sich im Internet bedienen oder in sozialen Medien und diejenigen, die das nicht dürfen. Genau die gleiche
Geschichte. Wir müssen recherchieren.
Ja, zwei Teams. Und es ist erstaunlich, wie viele andere Geschichten können wir führen, wenn sie es selber mitmachen. Und das ist doch ein eine Bestätigung. Du musst nicht immer auf alle anderen hören. Du musst zuerst mal den eigenen Apparat einschalten.
Ja, es gibt solche, also die leben von dem, dass sie zum Beispiel bei einem Interview einfach die Interviews vorher lesen und dann die gleichen Fragen noch stellen.
Und in der Schweiz kommt es eben darauf an, wir haben alle 4 Monate haben wir eine Abstimmung und dann musst du können mit einer gewissen Vielfalt, musst ja nicht einfach extra etwas anderes sagen. Aber es ist gut, wenn die Leute das und dieses und jenes hören und das geht eben nur, wenn es Journalisten gibt, die das selber auch überlegen. Und darum habe ich dir gesagt, selber machen.
Hat das auch einen Zusammenhang mit dem, dass du ja sagst, dass in der Schweiz wird anders geführt? Also es wird nicht einfach vertikal geführt, sondern es wird von der Seite geführt. Es findet eigentlich mehr eine Debatte und Einflussnahme statt von allen möglichen Richtigen als einfach nur von oben nach unten. Ist das wirklich auch etwas typisch Schweiz?
Ja, ich finde, oder wenn man genau her schaut, wir haben etwa 80 bis 90 grössere Vernehmlassungen in der Schweiz. Die Schweiz ist eigentlich, wenn man genauer her schaut, eine gewaltige, permanente Konsultationsmaschine. Da fragen alle an. Kantone werden gefragt, Gewerkschaften, Parteien, irgendwelche Verbände. Jeder Einzelne kann sich in eine Vernehmlassung einbringen. Und das ist so ein, eigentlich immer ein Schauen, ein Messen, ein Absprechen. Wo stehen wir? Was meinst du? Was, vielleicht ist es da etwas anderes, was man entscheidet, aber es ist eine permanente Konsultation. Und wenn einer sagt in der Schweiz, ich führe, dann kommt es einfach ein bisschen Kopf. Das Maximum, habe ich gesagt, das Maximum an Führung, das man anderen in der Schweiz zugesteht, ist Federführung. Wir führen nicht, wir koordinieren eigentlich. Wir schauen, wer sagt da. Aber wenn einer sagt, ich führe jetzt, dann kommt da ein bisschen quer über. Dann sagt, du, was meint der eigentlich?
Aber es gibt da schon Firmen, vor allem, wo eigentlich ziemlich klar geführt wird, oder?
Es ist ja auch nicht so, gerade in der Verwaltung, da musst du ja keine Basisdemokratie führen. Aber das ist der Unterschied zwischen politischem System und einer Firma. In einer Firma kannst du einen Chef haben und sagen, du, ich zahle dir, ich gebe dir Geld, du musst das machen, aber ich sage dir, was du musst machen. Das akzeptiert man. Aber in der Schweiz, wo jeder seine gleiche Recht für sich in Anspruch nehmen. Sie sagen, du zahlst mir nicht. Ich sage dir jetzt vielleicht, ich bin nicht einverstanden.
Ja, darum scheitern ja auch viele Politiker, wo eigentlich, oder sagen wir jetzt mal, auch Manager, die sagen mal, das funktioniert nicht richtig in dieser Schweiz. Die Schweiz müsste geführt werden, wie eine Firma. Und aus dem Grund scheitern es auch. Oder?
Ja, das ist nicht das Gleiche.
Man kann das nicht.
Das ist einfach nicht das Gleiche. Eine Firma tut ganz anders mit einer Hierarchie von oben nach unten und das ist manchmal auch gut. Und da kann einen richtigen Entscheid fällen. Ein Firmenchef, der wird in der Regel belohnt, wenn er viel gescheiter ist als der Durchschnitt. In der Politik wirst du erstens nicht immer belohnt, weil du viel gescheiter bist als der Durchschnitt und zweitens...
Er verdient aber doppelt so viel wie der Durchschnitt.
Wie der Bundesrat, oder wer?
Nein, ein Firmenchef.
Ja, oder mehr als doppelt.
Eben genau.
Er verdient auch mehr, ja.
Ja, er muss also noch ein bisschen mehr können als der Durchschnitt, aber verdienen tut er dann
ja, aber sehr er wird, viel mehr. Als Unternehmer wird er vielleicht belohnt, wenn er eine ganz visionäre Idee hat. Aber als Politiker musst du nicht 10 Jahre voraus sein, dann musst du können eine Mehrheit immer überzeugen. Du musst irgendwie spüren, wo ist die Mehrheit. Du kannst schon recht haben, es nützt dir nichts, weil du musst ja eine Mehrheit hinter dir haben. Und dann kannst du nicht auch sagen, dass manchmal so eine Truppe von Journalisten gehabt, die haben dem Bundesrat ein bisschen fehlende strategische Führung vorgeworfen. Die haben keine Strategie. Dann haben sie gesagt, alles gut, jetzt nehmen wir mal an. Der Bundesrat Merz hätte damals im Nationalrat gesagt, statt dass er gesagt hätte, ihr werdet euch die Zähne ausbeißen, hätte er gesagt, meine Damen und Herren...
Also Bankgeheimnis?
Ja, Bankgeheimnis. Er hat gesagt, meine Damen und Herren Nationalräte, ich habe mir das gründlich überlegt, habe mich auch mit der Branche abgesprochen, mit einigen Experten. Und es fällt mir nicht leicht, aber ich denke, wir können das Bankgeheimnis für ausländische Kunden auf die lange Frist nicht aufrechterhalten. Ich werde deshalb dem Bundesrat Antrag stellen, noch einmal zu prüfen, vielleicht doch den AIA zu berücksichtigen. Und dann hätte er es noch begründet, vielleicht zu sagen, ja, man hätte vielleicht dann noch Konzessionen von der EU können haben oder man hätte können haben, vielleicht längere Übergangsfristen. Hätte die Journalisten wirklich geschrieben am Tag nachher, endlich ein weitsichtiger Bundesrat? Oder hätte es nicht einer geschrieben, was meint er eigentlich, dass der gescheiter müsse sein als der Durchschnitt von der Schweiz? Wieso? Der hätte doch gesagt, unsere Interessen zu vertreten, der soll jetzt doch gescheitern, die Herren stehen nicht einfach aufgeben, ist März noch zu halten? Wahrscheinlich hätte er so einer so gesagt. Also das ist ja ein bisschen, in einer direkten Demokratie ist es so ein bisschen, halt ein bisschen anders als in einer Firma. Das zu anerkennen, fällt nicht immer allen leicht, die von der Unternehmenspolitik kommen.
Also nicht nur einfach in der direkten Demokratie, sondern in einer Konkordanzdemokratie. Ja, ist es ja noch mehr.
Ja, genau.
Aber Konkordanzdemokratie, ja gut, ich meine, das Land hat recht profitiert von der Konkordanz, von der Zauberformel. Aber es gibt doch jetzt immer mehr Stimmen, die auch sagen, dass das vielleicht irgendwann einmal zu einem Ende kommt, die Zauberformel. Dass man da vielleicht mal ein bisschen etwas müsste ändern. Wie siehst du das?
Ja, Zauberformel gibt es ja nicht mehr. Es hat ja einige gegeben. Und nachher hat man das geändert. Jetzt schaut man ja jeder bei Wahl jetzt wieder, wie viele Parteien jetzt näher bei der FDP oder bei der SP sind. Aber es hat sich so ein Geist gesetzt, dass man dann gleich muss alle zusammenhocken. So ein bisschen das, dass man probiert, mit einer, wie es in der Verfassung steht, als Kollegium zu regieren und probiert, eine Mehrheit zu bilden und alle ein bisschen einzubinden. Und die Taktik ist wahrscheinlich nicht die dümmste in der Schweiz, wo so viele lokale, verschiedene, oder die Schweiz, das vergesse ich viel, die Schweiz vor 200 Jahren war ein extrem heterogener Haufen. Da hat es Kantone gegeben, die haben die Schweiz verlassen. Und andere haben gesagt, du, jetzt gehen wir nochmal und besetzen nochmal den Aargau.
Es hat sowieso mies ausgesehen ums ganze Land. Das hast du, glaube ich, auch irgendwo mal geschildert in einer Rede. Es hat Krankheiten gegeben, es hat weder eine Hauptstadt gegeben, noch eine Regierung, noch sonst irgendetwas. Es war eigentlich ein Land gewesen, wirklich mitten in einer Katastrophe, in jeder Hinsicht, vor 200 Jahren.
Ja, und dann hat es humanitäre Hilfe gegeben vom Alexander I., der uns Goldtaler geschickt, weil wir eine Hungersnot hatten. Wir hatten also den schwersten Hungersnot damals. Eben.
Was hat denn dazu geführt, dass es jetzt plötzlich so gut geworden ist? Was sind die entscheidenden Faktoren gewesen da?
Also, das ist ja ganz eine witzige Sache, oder? Also witzig. Es ist ja eigentlich schon noch lustig zu schauen, zwischen 1815, wo das so war, und 1882 haben wir den Gotthard eröffnet, da haben wir Banken gehabt, wir haben Universitäten gehabt, wir haben die ETH gehabt, wir haben eine blühende Wirtschaft gehabt, wir haben das dichteste Eisenbahnnetz gehabt. 70 Jahre später, also zuerst ein armseliges Land, 10'000 von Schweizer, die ausgereist sind, 63% in der Landschaft damals.
Und Krach, immer noch konfessionell.
Und nachher 70 Jahre später, plötzlich zu oberst, was war eigentlich der Unterschied?
Eben, was hat es?
Und es ist eigentlich nur etwas passiert, nämlich
Verfassung.
Wir haben was eingeführt, was die Europäer 150 Jahre später probiert haben, nämlich Single Market. Oder? Wir haben die 400 Zölle abgeschafft, wir haben Einheiten, wir haben ja noch unterschiedliche Zeiten gehabt. Wir haben Kirchenuhren gehabt in der Ostschweiz, die anders gelaufen sind als in Genf. Wir haben gewisse Vereinheitlichung gemacht. Und wir haben eine Verfassung geschaffen, wo mit der Zeit, haben wir gemerkt, wo man kann sozusagen, im Gegensatz übrigens zu den Amerikanern, wo man sich ja daran inspiriert hat, hat man noch gleichzeitig einen Algorithmus eingebaut, würde man heute sagen, wie die Verfassung geändert wird.
Also die Verfassung immer anpassen.
Die anderen tun ihre Verfassung behalten und tun ihre Regierung auswechseln. Wir behalten die Regierung und unsere Verfassung anpassen. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was sich die Schweizer viel zu wenig bewusst sind, dass wir ein System haben, das sehr immer sich wieder adaptiert an die neuen Umstände. Und der Vorteil ist eben darüber hinaus, wenn jemandem etwas nicht passt in der Schweiz, dann kann ich sagen, du, jetzt gehe ich Unterschriften sammeln. Und dann ändere ich die Verfassung. Und in anderen Ländern muss man 4 Jahre lang warten, bis man Dampf ablassen kann. Und bei euch kann man alle 4 Monate sagen, da bin ich jetzt dagegen. Da bin ich jetzt auch völlig dagegen.
Nein, das ist toll. Das ist alles nicht, das will ich alles nicht in Frage stellen. Aber man kann ja auch nicht immer jetzt sagen, uns geht es jetzt wahnsinnig gut, es läuft gut, wenn wir die Probleme lösen und so, also lassen wir jetzt alles ein bisschen beim Alten. Es gibt ja zwischendurch auch gewisse Probleme,
aber wo man denkt, findest du, uns geht es schlecht?
Nein, ich sage, es geht uns sehr gut, aber man kann doch auch, wenn es einem gut geht, gewisse Sachen verbessern.
Ja, ja.
Also zum Beispiel eben Transparenz, zum Beispiel zum Teil. Finde ich, also Transparenz bei der Parteienfinanzierung zum Beispiel oder Transparenz bei den Hearings. Also wenn es darum geht, ein neues Mitglied von der Landesregierung zu suchen und zu evaluieren, dann ist das irgendwie eine knurzige Geheimnistuerei und Rechnerei und Kaffeesatzleserei. Und das könnte man doch mit öffentlichen Hearings, wie das andere Staaten machen, wo es zugegebenermaßen vielleicht nicht so gut geht wie der Schweiz, aber trotzdem haben es ein paar Einrichtungen, die halt toll funktionieren. Also zum Beispiel, wie siehst du das, öffentliche Hearings zu machen, wo sich die einzelnen Kandidaten rechtfertigen müssen?
Ja, vielleicht gibt es einmal eine Partei, die sagt, wir machen da ein Hearing. Es gibt kein Gesetz, das sagt, das Hearing darf nicht öffentlich sein. Vielleicht gibt es einmal den. Wenn du den mal kandidierst für den Bundesrat, vielleicht bist du mal öffentlich an einem Hearing. Und dann
ich würde darauf bestehen, dass Sepp dann öffentlich wäre. Ich würde ja sowieso nicht gewählt. Aber zumindest am Hearing hätte ich ja gewisse Freude noch.
Ja, also ich finde, ich habe es ja mal gemacht. Es ist ja nicht etwas, wo ich das Gefühl hatte, da hätte es unbedingt müssen hinter verschlossenen Türen stattfinden. Transparent, da wird ja viel geheuchelt, aber die Hearings, da habe ich überhaupt kein Problem, wenn sie das würde öffentlich machen.
Oder wenn es parlamentarische Hearings würde geben?
Ja, das in den USA sind sie öffentlich. Ja. Da muss man einfach den ein bisschen unterscheiden. Das gibt dann meistens auch ein bisschen Show.
Oder? Natürlich, aber Show ist nicht immer nur schlecht.
Ja,
Show
das
ist
ja nicht immer nur schlecht.
Ja, natürlich, klar. Aber und ich weiss, dass es du eigentlich auch ein
bisschen findest. Ich finde Show etwas ganz Blödes. Nein, du hast schon recht. Es schliesst sich nicht gegenseitig aus. Aber es gibt dann schon jemanden, so ein bisschen den einen oder anderen, der vielleicht auf den Effekt her einen so unterbricht und so, weisst
du, ja, klar,
yes
aber,
or no.
Aber, so. gewisse Effekte oder irgendwie auch Situationen, wo es einen zwingt, eben etwas müssen darzulegen und etwas müssen sagen und etwas müssen, für etwas müssen streiten oder etwas müssen forcieren, das ist ja nicht so schlecht. Ja. Und ich gibt ja gewisse Politiker in der Schweiz, auch in der Exekutive, wo leider das nie haben müssen machen und darum stellt man jetzt fest, dass es das jetzt nicht so gut könnt kommunizieren, was sie eigentlich wollen. Und
ja, ich weiss, schuf, lass das raus, aber es gibt eben auch eine andere Seite. Es gibt Leute, ich habe das sehr nahe erlebt, weil ich einmal, wie du gesagt hast, im Volkswirtschaftsdepartement dabei war. Und dort haben wir ja immer das Problem vom Zivildienst. Zivildienst ist im Volkswirtschaftsdepartement. Wenn du Zivildienst willst machen, musst du das können begründen. Und ich habe mich schwer dafür eingesetzt, dass man auch Rücksicht nimmt auf Leute, die ihre Sorge oder ihre Angst oder was sie beschäftigt, warum dass sie nicht können RS, wieso dass sie das nicht wollen, warum dass sie das nicht können, dass sie das nicht können selber kommunizieren, weil sie verstockt sind, weil sie das nie gelernt haben, aber weil sie trotzdem genau gleich wie alle anderen legitimerweise, nur weil sie sich jetzt nicht können, so geschliffen und geschleckert ausdrücken wie irgendein anderen Anwalt, hat er vielleicht genau die gleichen Knöhe und Sinnwendung, um nicht wollen oder nicht können Dienst leisten. Und da soll man auch können Rücksicht nehmen. Und
ja gut, aber wir reden Politik, ja nicht von irgendjemandem. Wir reden da von Exekutivpolitik.
Aber es ist auch als Politiker
manchmal... Wir müssen können, finde ich.
Ja, heute muss er auch gut kommunizieren. Früher haben wir gesagt, er muss sich gut führen können. Vorher haben wir gesagt, er muss sich gut die Dossier vertreten oder verstehen.
Früher haben wir gesagt, er muss können führen, er muss im Militär eine höhere Stellung haben.
Oder? Heute muss er also alles können sein. Heute
bist du eigentlich im Militär?
Ich bin als Soldat eingestiegen und nachher habe ich den Titel geschenkt bekommen. Ich bin am Schluss als geschenkter Major.
Major?
Ja.
Hat man dir geschenkt?
Ja, du kannst dich jetzt also nochmal anmelden.
Come on, du, der Major wird nicht geschenkt.
Doch. Ich war da Kryptologie und so, und dann hat es einen Haufen höhere gehabt. Fachoffizier heisst das, oder hat das geheissen?
Ah, natürlich, Fachoffizier. Ja. Und zwar von welchem Fach?
Ja, Kryptologie. Und nachher bin ich noch für Osteuropa. Ich habe ja im EDA noch Sowjetunion und Russland gemacht, und dann bin ich noch in den Kuchen reingekommen.
Eben, du bist ja dort, gell? Das war dort Bergkarabach, oder?
Ja, also das ist einer von denen, Nagorno-Karabach, Abkhazien, Tschetschenien.
Wir müssen vielleicht noch schnell erklären, du warst ja der Botschaft in Moskau und bist dort Attaché für?
Also ich war zweimal in Moskau, 1989 und habe dort für die NSA geschafft. Nein, 1989 bin ich einfach Attaché und im 1995 bin ich nochmal, bis 1997 bin ich nochmal Minister gewesen. Ich bin zweimal. Und im 1995 bin ich eben zuständig für so, also vorher bin ich eben auch noch mit dem Eduard Honner zusammen für die Vermittlung in Georgien, Abkhazien. Er war Special Envoy von Georgia. Und ich war dort sein Assistent. Und nachher bin ich als Minister in Moskau noch zuständig für OSZE. Die Präsidentschaft haben wir ja damals schon gehabt. Und habe dann Minsk-Konferenzen geheißen, Nagorno-Karabach, Aserbaidschan, Armenien und dann noch Tschetschenien. In Moskau auf der Botschaft.
Vermisst ist das manchmal? Diplomatie?
Ja, also was ich vermisse, manchmal ist ja so ein bisschen die Perspektive, und das wird in der Schweiz manchmal ein bisschen verdrängt, aber so also eine aussenpolitische Perspektive. Wir meinen ja immer, so ein bisschen die aussenpolitischen Angelegenheiten, das sei so wie Treibholz, das an uns an einem Strom vorbeischwimmt. Oder man schaut da so ein bisschen zu.
Und man nimmt ein Hölzchen raus, um zu schauen, im Rahmen von der Politik der guten Dienste
etwas
machen mit dem
Hölzchen. Oder es zeugt so von einem Unwetter. Da hinten, oh, da ist wieder etwas gegangen. Dahinter. Aber irgendwie vom sicheren Ufer aus. Weißt du, so, das ist so ein bisschen unsere Perzeption.
Was wäre denn die Alternative?
Ja, du stehst vielleicht mitten im Unwetter. Oder? Und vielleicht das nächste Unwetter trifft vielleicht uns auch. Das war so eine Wahrnehmung von der Schweiz bis anhin. Ja, das ist etwas, was uns eigentlich nicht betrifft. Wir sind Zuschauer, vielleicht nicht teilnahmslos oder so, aber irgendwie gleich Zuschauer. Und das ja, hat sich geändert.
Ich bin jetzt ja gerade 14 Tage im Iran gsi und bin dann netterweise von der Schweizer Botschaft dort eingeladen worden, ja. Weil wir ja mit Ernstfall in Havanna so ein bisschen die guten Dienste der Schweiz in Kuba,
gutes Beispiel,
zeigt haben. Persifliert haben, genau. Und eine ähnliche Situation war ja schon immer im Iran, weil die Schweiz dort ja auch die USA vertritt gegenüber dem Iran. Und jetzt, ganz neu, ist ja, dass die Schweiz auch Saudi-Arabien und Iran, also das
die Interessen
dort vertreten, als Schutzmacht praktisch. Nennt man das eigentlich noch Schutzmacht? Ich glaube, immer noch so.
Ja, man sagt auch diplomatische Interessen.
Genau, genau. Und das hat ja etwas, da kann man ja nicht sagen, dass da die Schweiz einfach so ein bisschen nebendran steht und schaut, was so passiert, sondern da sind sie eigentlich mitten in den Konflikt herein. Ja. Und das ist ja eigentlich eine spannende Sache. Oder stellt man sich das als Laie so vor? Vielleicht ist das gar nicht so spannend, wenn man sich das vorstellt.
Ja, es kann schon, es kann vor allem auch ein bisschen Zugang verschaffen, wenn wir die amerikanischen Interessen in Iran vertreten haben, da hast du natürlich in Washington einen anderen Zugang. Aber was ich meine, ist eher so ein generelles Bewusstsein in der Schweiz. Wir meinen ja im Prinzip jetzt gerade, wenn es uns, jetzt geht es uns ein bisschen besser mit dem BIP, mit der Arbeitslosigkeit. Aber vor 20 Jahren, wenn du dich magst, in den 90er Jahren, sind wir am Rattenschwanz von der OECD-Statistik. Und da haben wir uns nicht genug können schlecht machen. Und haben uns gegenseitig Fehler vorgehalten und wir haben gefunden, oh, wir sind also wirklich die Schlechtesten. Und heute ist es fast das Gegenteil. Wir haben das Gefühl, wir sind genetisch besser. Und wenn sie auch im Ausland Probleme haben, also was geht das uns an? Uns passiert nichts mehr. Aber das ist nicht so selbstverständlich. Und die generelle Wahrnehmung, dass wir von dem abhängen, was im Ausland passiert, nicht nur von dem, was im Inland, sondern auch von dem, was im Ausland passiert. Oder wenn du jetzt anschaust, was ist eigentlich in diesem Jahrhundert am wichtigsten gewesen für die Entwicklung, auch für uns? Du kannst nicht im Prinzip warten, den Terrorismus, kannst nicht Digitalisierung, kannst nicht Finanzkrise 2007, 2008, kannst 9-11 nehmen, kannst whatever. Es ist alles im Ausland passiert, aber es hat sich für uns ausgewirkt. Und wenn du heute vor das Bundeshaus gehst, siehst du vor dieser Aktion, die das Bundeshaus beleuchtet, hat es Betonpflöcke, damit die Autos nicht in die Menge hinfahren können. Das war unvorstellbar gewesen, noch vor 5 Jahren. Und das hat einfach, es zeigt, dass sich das ändert und dass wir vielleicht genau gleich betroffen sein können wie die in Nizza oder wie die in Berlin. Und das Bewusstsein ist noch nicht ganz überall angekommen. Das ist einfach etwas, wo wir sind ein Teil von der Entwicklung, da können wir noch lange Initiativen sammeln, aber wir mit dem keinen Gletscherschwung können aufhalten.
Aber wir sind da immer noch relativ frei unterwegs, also jetzt auch zum Beispiel unsere Repräsentanten von unserem Staat, also ich meine, wie sie sich bewegen in diesem Land und in der Öffentlichkeit, das ist jetzt ja eigentlich, das wäre ein Security-Albtraum in anderen Ländern.
Ja, ja, das ist also schon außergewöhnlich. Also, dass unsere Bundesräte, also zum Teil, ich weiss noch, vor ein paar Wochen mit den Doris Leuter auf dem Bundesplatz gewesen, haben wir einen Kaffee getrunken, einen Espresso, im Federal einfach. Und dann plötzlich kommt der Alain Berset vorbei und dann haben wir so gehebt. Alain! Und das ist ja auch noch gekommen. Man muss sich vorstellen, in einem anderen Land.
Das glaubt niemand von den Ausländern, die das würden sehen.
Ich denke, du, das sind irgendwelche Beamte oder so. Mhm. Aber es ist ja in der Schweiz, oder? Vor dem 2001 September, kannst du dich erinnern, Zugattentat,
ja,
ist jeder ins Bundeshaus eingelaufen. Und nachher, wo das Atmen hat es schlagartig gekommen. Und heute kommst du da nicht mehr rein, ohne Badge. Und du wirst 3-mal gefilzert, wenn du keinen hast. Und du musst zwischen jedem Bundeshaus, weißt behaupten, musst du wieder in eine Vereinzelungsanlage. Es kann etwas einmal passieren und dann wird jeder sagen, wie haben wir noch so naiv sein können und unsere Bundesräte nicht mit dem Bodyguard schützen, weil das ist einfach auch ein Risiko und dann ändert es schlagartig.
Mhm. Ja, ich mag mich erinnern, bei Victor Spätprogramm sind wir jemanden, die da filmen in die Wandelhalle nie. Wir sind einfach mit der Kamera hingelaufen,
genau,
und haben die Leute befragt.
Wir sind nicht rausgegangen. Wir können nie die
ja,
ja. Und dann sind wir nie mehr gegangen.
Eigentlich eine tolle Zeit gewesen, dass wir das noch können,
ja,
oder? Aber das ist klar, dass es heute nicht mehr möglich ist. Aber trotzdem, die Freiheit ist da immer noch relativ gross, was solche Repräsentanten haben,
ja,
im täglichen Leben.
Würde ich jetzt mal, ja, sagen. Die Schweiz ist, dadurch ist die Schweiz wirklich, eben, wie du vorher gesagt hast, wir sind schon gut, aber ich finde, eigentlich ist es uns, ja, das kannst du ja fast nicht mehr sagen, aber mir klagt die Menge auf so hohem Niveau, mit so tiefem Niveau. Eigentlich geht es uns ja relativ gut. Nicht allen, klar, man kann es schon. Und es gibt einen Haufen Probleme. Aber wenn man vergleicht mit deinem Grossvater oder mit deinen Eltern oder mit deinen, die haben ganz andere Probleme gehabt.
Wie bist du eigentlich unterwegs, wenn du nicht schaffst?
Wie meinst du das? Nicht unterwegs? Wie
was machst du? Gibt es für dich überhaupt eine Freizeit? Ich meine,
ja, ja.
Du hast ja einen mörderischen Arbeitskalender, nehme ich an, oder?
Ja, ich bin schon relativ viel unterwegs, aber wenn ich nicht, dann bin ich gern, oder? Ich wohne in Zigriswil und da bist du in den Bergen, da bist du sehr schnell, kannst obsi. Und ich bin gerne joggen, liegen rum und lesen, Skifahren. Ja, Mathematikbücher.
Eben, das, nein, das ist hauptsächlich Sachbücher, nicht mehr, oder?
Ja, ja, ich bin, du siehst ja da hinten, einen Haufen Bücher. Und ich lese relativ viel, relativ gern. Ich finde, das ist eine gute Art auch, wenn jemand muss das Zeug abschreiben, dann kondensiert er sozusagen, da wo er weiss. Das ist nicht so ein bisschen wie wir jetzt zwei hier ein bisschen plappern, sondern ja, dann musst du dich wirklich konzentrieren, was du auf Papier bringst. Und das ist etwas, was ich eigentlich noch gerne habe, das Instrument von einem Buch.
Wie liest du denn noch? Aus einem Buch oder Reader?
Nein, Buch. Ich bin einer von denen, der noch anstreicht in einem Buch und das nachher wieder vornimmt und denkt, ich weiss schon, es gibt viele Leute, die
ja, also da habe ich jetzt gerade ein bisschen Mühe damit, weil lesen Bücher tue ich auch gerne, ich bin Typograf, aber es tut mir weh, wenn jemand anstricht.
Ich kann mich auch müssen daran gewöhnen. Erst, als ich gesagt habe, das sind meine Bücher, dann mache ich es. Sonst,
ja.
Sonst früher habe ich natürlich immer, da hast du die Bücher immer zurückgestellt. Und so. Das ist nicht dürfen.
Ich kann mich noch ein bisschen erinnern an die Zeit vom 68, wo ich dort mit anderen zusammen marxistische Theorie büffelt habe. Dort habe ich auch ganz wahnsinnig viel unterstrichen und auf die Seiten angeschrieben und so, aber nie mehr angeschaut nachher. Und es hat mir nicht unbedingt geholfen, zu unterstreichen, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Ja, wenn du so marxistisches Zeug anstreichst, würde ich das auch sagen. Aber sonst hilft es dir eben schon, wenn ich jetzt wieder ein Buch, und dann tue ich es so einfach durchblättern und dann fällt mir wieder eine Stelle auf, die ich angestrichen habe. Weil manchmal hast du eben schon etwas beleidigt, wenn du es unterstrichen hast.
Was ist allerdings auch etwas Gutes bei einem Reader? Bei einem Reader kannst du das auch machen. Du kannst einzelne Stellen markieren und du findest es schnell wieder. Du kannst einen kleinen Titel geben und du findest es sehr schnell wieder. Also gerade für Fachbücher finde ich jetzt einen Reader aber nicht so schlecht.
Wie lange liest du auf dem Reader?
Da kannst du relativ lang drauf lesen, weil von der Optik her ist das eben besser als einfach ein Bildschirm. Es ist nicht wie ein Handy, ein Smartphone oder ein Tablet.
Du liest da und hast du da dein Ding, den Reader.
Du kannst ihn in zwei Finger so heben. Vor allem auch zum Beispiel beim Reisen. Du kannst x ja. Bücher dort drauf tun und hast eigentlich alles schön beide.
Aber bist mal ehrlich, wenn du in die Ferien gehst, liest du mehr als drei Bücher?
Nein.
Eben.
Nein.
Du kannst also... Wenn zwei Bücher, das ist nicht so viel.
Ja,
ich habe 36 Bücher auf meinem E-Reader laden. Aber wie wenn du 36 Bücher lesen?
Nein, du darfst ja nicht alle lesen. Aber du hast, wenn du eins fertig hast, hast du irgendwie die Auswahl. Denkst du, jetzt nehme ich glaube das oder nein, lieber das oder lieber das. Und wenn du das alles mitschleppen musst, in einen Koffer rein.
Ich habe vorher überlegt.
Ja, gut, okay. Reise ist immer noch ein bisschen um. Du bist ja früher als Diplomat
ja,
sehr viel
umgekommen. Ja, ich habe eine Überdosis gehabt. Heute bin ich eigentlich froh, wenn ich an der Wärme ein bisschen herliegen.
Wo ist das?
Ja, irgendwo, wo es Sonne hat. Das ist mir eigentlich gleich. Aber ich bin jetzt eine Woche, ein paar Tage, nicht eine Woche, aber ein paar Tage in Griechenland gewesen. Das war sehr schön gewesen. Einfach ein paar Bücher und nichts. Und ein bisschen, und Reden schreiben, etwas schreiben und sonst nichts. Joggen. Das ist sehr erholsam.
Und wie viel Zeit hast du noch für die Familie?
Ja, das ist ein schwieriges Kapitel. Also das hast du natürlich schon, weil du als Bundeskanzler bist nicht eigentlich sehr, ich habe vorher eigentlich einen stressigeren Job gehabt, aber ich habe mehr Präsenz.
Als Generalsekretär?
Ja. Als Generalsekretär im UWEC hat etwa 16 Milliarden Budget, 10 Milliarden finanzrelevant und dann hast du noch, du hast sehr grosse Bundesämter, hast sehr viele E-Mails, sehr viele Verbände und die haben all das Budget ist in Projekten drin. Du hast nicht einfach 5 Milliarden, die du an der AHV oder 3,5 Milliarden der Landwirtschaft, sondern du gibst es in Projekte aus und dann hast du natürlich immer einen Kanton, der sagt, ja, mache ich da noch eine Ausfahrt oder sind da dagegen oder sind da dafür, du hast viel mehr so Stress. Und als Bundeskanzler hast du einfach mehr Präsenzzeiten. Und das bedeutet, dass jetzt eben wie wir zwei jetzt, statt dass ich jetzt daheim mit meiner Familie bin, bin ich jetzt mit dir
in meinem Büro. Musst du da einen grünen Tee trinken, der übrigens jetzt langsam leer ist.
Aber ich würde das daheim sagen, er hat sich sogar noch beschwert über den grünen Tee. Und darum, wegen ihm, bin ich jetzt nicht daheim gewesen.
Okay. Also, Hast du eigentlich mal nur eine rebellische Phase gehabt oder bist du immer schon ein bisschen Richtung CVP gegangen?
Ich habe eine rebellische Phase gehabt, aber gegenüber meiner Mutter wahrscheinlich vor allem oder meinen Eltern. Aber sonst, ich bin nicht so ein politisierter Typ. Ich bin auch nie in einer Verbindung oder so. Ich habe das eigentlich ein für einen Furz gefunden. Ich habe mich immer für Geschichte interessiert, aber ich habe damals sehr gerne Naturwissenschaften gemacht oder Mathematik gemacht, weil ich habe das eigentlich sehr eine elegante Art gefunden, um etwas zu wissen. Und wissenswert gefunden. Hingegen, dass Zürich brennt, war ja in dieser Zeit, in den 80er Jahren, und das habe ich einfach ein bisschen komisch gefunden. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und schon gar nicht mit Steinen voneinander und so.
Aber Meinung hast du immer gehabt und hast sie immer geäussert.
Ja, ja. Ich habe nie Probleme gehabt, zu sagen, was ich denke. Aber ich habe nie eine neomarxistische Phase wie du oder ein Mao oder was auch immer.
Ja, das ist Gott sei Dank nicht allzu lang gegangen. Aber es war eine gute Erfahrung. Ja, ja.
Warum bist du eigentlich davon weggekommen?
Ja,
was ist dein Schlüsselerlebnis?
Das Schlüsselerlebnis war da. Also, am Anfang hat ja das sehr Spass gemacht. Am Anfang haben wir ja relativ kreative Aktionen gemacht, auch noch ein bisschen lustige Aktionen, oder? Wir haben mal einen
Du bist auch mit so Ho Chi Minh-Fahnen umherangelaufen.
Ja, wobei, das hat mich jetzt weniger interessiert, als zum Beispiel mal irgendwie, wir haben mal einen Kadettenabend gestört, indem wir aber eingegangen sind, Flugblätter verteilt haben und gesagt haben, wir fordern, dass der Kadettenunterricht obligatorisch wird. Mhm. Und das hat die ganze Veranstaltung gespalten gehabt. Die einen haben gesagt, ja toll, finden wir auch, aber das bringen wir nicht fertig. Die anderen haben gesagt, die wollen euch nur provozieren. Und das hat dann so eine
Die anderen haben recht gehabt.
Ja, genau. Es ist einfach eine lustige Veranstaltung. Es ist dort noch humorvoll gewesen. Und irgendwann hat man sich dann ideologisch müssen einreihen. Das ist so eine unsägliche Entwicklung gewesen. Und Mao ist mir ein bisschen Fan gewesen, ohne recht zu wissen, was das ist. Man hat dann das rote Büchlein gehabt und gefunden, ein cooler Typ, der schreibt noch Gedichte nebendran. Das muss ja ein cooler Typ sein.
Das haben wir wirklich gefunden,
dann gemerkt hat, ja, das ist wirklich, und ich habe dann dort auch gemerkt, wie eine Sekte funktioniert. Das merkt man dann nämlich dann selber. Man tut einfach alles ein bisschen ausblenden und alles andere, alle anderen Einwände, die kommen, die tut man, weil man selber in der Blase drin ist, einfach gerade als Blasen abblocken. Also von dem her, man hat immer über alles Antworten gehabt. Ich habe jedes Problem in der Welt können erklären, dort mal.
Du hast keinen Bock für Politik.
Ja, und irgendwann mal ist dann einfach der Stalinismus dazu und dann habe ich gefunden, okay, tschüss
jetzt
miteinander. Ja, und tschüss miteinander.
Der Stalinismus war es. Aber wenn du heute die Debatte schaust, wo du eigentlich die 60er, die Unruhe, die sie gefilmt haben, zum Teil an der Universität, du kannst das fast nicht zuschauen, weil die in dem Bierernst,
ja,
der Seich mit den vielen Fremdwörtern, die sie gebraucht haben.
Ja, weißt du, wie das für mich ist, wenn ich habe ja daheim noch in einem ganz geheimen Ordner drin.
Hast
du ein paar Texte von mir, die ich da geschrieben habe.
Zur Umsturz vorbereitet.
Nicht einmal dir würde ich dir zeigen. Weil ich schäme mich schon vor mir selber.
Ich weiß es schon. Anschaue. Wir haben das alles schon untersucht.
Ja, eben, du kennst
du bist
ja das alles
schon. Gefilzt worden, bevor das, wir haben die
genau,
Dokumente
drin.
Wir sind es kennen, wir haben die bereits am NSA zugeschickt.
Du machst mir jetzt wieder Angst.
Aber gegen wirklich. Geld hole ich das wieder zurück.
Ja, gut, okay. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein Moment, um das Gespräch da abzubrechen, in gegenseitigem Misstrauen. nein, Walti, ich habe Spass gehabt an dem kleinen Gespräch.
Wenigstens du.
Und musst du mal am Schluss noch etwas sagen. Es wird ja gesagt, du würdest sogar noch als Nachfolger von der Doris Leuthard gehandelt.
Ja, das sagen wir, aber es stimmt nicht. Also, vielleicht schon gehandelt, aber ich kandidiere nicht. Ja.
Aber würdest du nicht Spass machen? Dann bist du wirklich in der Exekutive und wirklich gestalten? Oder kannst du eigentlich jetzt schon das machen, einfach so ein bisschen eher im Hintergrund?
Nein, dann hätte ich da irgendwie einen Victor Jacobo, der würde sagen, du, der kann überhaupt nicht kommunizieren, da ist so ein Name, Frosch, der ist
besonders exekutiv. Nein, ich würde vielleicht anders sagen, aber das
genau doch den auswechseln, nicht. Warum haben wir nicht eine Präsidentin, die ständig zum Kabinett ausholt?
Nein, wir müssten den einen haben, den ich imitieren kann.
Ja.
Da muss ich jetzt mal noch schauen, wer mir da einfallen würde. Also der Wamm hat die Größe, aber das Alter nicht.
Ja, ist zu wenig schön.
Genau, der Fabian Unterrecker, der hat das Talent dazu, ist aber zu schmal, zu dünn und zu gross.
Ja, ich bin einzigartig.
Irgendeiner
müsste würde mir echt anschiessen an deiner Stelle.
Ja. Gut, das war ein schönes Schlusswort. Ich würde mich recht anschiessen an deiner Stelle. Danke für das Gespräch.
Ja, merci, bis mal, ciao.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.